Gemeinde in Jerusalem, Gemeinde in Marburg. Wenn wir heute Abend nicht Gemeinde in Marburg wären, sondern Gemeinde in Jerusalem, dann wäre das ein doppelt besonderer Abend. Und jetzt hast du mir meine Predigt geklaut, mitsamt deiner Liedblätter. Wäre das nämlich heute ein ganz besonderer Abend, weil wir heute, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt in eurer Umgebung, Dankeschön, heute gleich zwei Feiertage haben. Keine christlichen Feiertage, aber einen hohen jüdischen Feiertag und einen hohen islamischen Feiertag. Und jüdische Feiertage kriegen wir natürlich in Marburg nicht so mit, weil es nicht mehr so viele Juden in Marburg gibt oder in unserer unmittelbaren Umgebung. Moslems haben wir mehr in unserer Umgebung, vielleicht in eurer Nachbarschaft, vielleicht in eurer Schule, vielleicht habt ihr es mitgekriegt. Was haben wir also heute für Tage? Zum einen, ich bin jetzt aus der Kamera mal rausgelaufen, aber ich komme gleich wieder, haben wir heute Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest, also eigentlich was wir am 1. Januar haben. Nach der jüdischen Kalenderzählung ist heute der erste Tag des Jahres. Und das ist eine Gelegenheit, wo man normalerweise Apfel und Honig nimmt und das zusammen isst. Das ist sehr lecker, klebt natürlich auch. Und man wünscht sich dann ein gutes und vor allen Dingen ein süßes neues Jahr. Wenn ihr davon mehr wollt, könnt ihr nachher nach vorne kommen, ist noch ein ganzer Apfel da und ganz viel Honig. Jetzt muss ich natürlich aufessen. Das habe ich nicht bedacht. Außerdem ist gestern Abend der Ramadan zu Ende gegangen, den unsere muslimischen Mitbürger und Nachbarn und Freunde feiern. Und deswegen gibt es jetzt 3 Tage Feier. Was? Nämlich Eid al-Fitr, das Fastenbrechen. Und da kann man ganz viel Süßes essen. Ich habe mal hier so ein bisschen Celebrations mitgebracht. Und vielleicht, wenn ihr Freunde oder Nachbarn habt, die jetzt auch diese 3 Tage feiern, das ist eine gute Gelegenheit, sie mal zu besuchen und mal zu fragen, was feiert ihr eigentlich da, was macht ihr eigentlich? Sie besser kennenzulernen und vielleicht auch besonders für sie zu beten. Es ist ja in diesen Tagen sehr viel in den Nachrichten die Rede, gerade von unseren muslimischen Mitbürgern und Nachbarn. Und ihr habt vielleicht auch von dieser verrückten Idee aus Amerika gehört, mit einer Aktion am Samstag, die wir jetzt gar nicht näher beschreiben brauchen. Aber ich glaube, dass es gut ist, in dieser Zeit nicht Zeichen der Feindschaft zu setzen oder des Hasses, sondern auch für die zu beten, die zu segnen, die anders glauben als wir. Auch wenn sie anders glauben. So, das bringt uns aber zum Thema von heute, nämlich Gott begegnen. Diese beiden Feste, so unterschiedlich sie sind, haben nämlich etwas gemeinsam. Sie sind beide der Abschluss von einem Monat besonderen Fastens. Sowohl im jüdischen Fest geht der Monat Elul voraus. Die Leute haben jetzt einen Monat lang gefastet, wenn sie wirklich religiös waren, bis zu diesem Neujahrstag, weil sie sich besonders vor Gott prüfen wollten und vorbereiten wollten auf die Begegnung mit Gott. Der Neujahrstag ist der Tag, an dem sozusagen Gott erscheint, um uns Menschen zu beurteilen und zu sagen, wie das letzte Jahr gewesen ist und so. Und man wünscht sich dann, mögest du aufgeschrieben werden ins Buch des Lebens. Und auch im Ramadan ist es ja, jetzt habe ich dieses Apfelding im Mund, mal irgendwo runterschlucken. Sonst wird das nichts mehr. Auch der Ramadan ist ja ein Monat, wo man, ja, wenn man selbst vielleicht den Rest des Jahres nicht so religiös ist, sich in diesem Monat dann wenigstens besonders Mühe gibt. Wir haben das in Jerusalem immer erlebt. Wir haben da ja ein paar Jahre gewohnt. Und das war immer eine Zeit, wo auch die ganz Unreligiösen dann doch mal an Gott gedacht haben und sich besonders auch mit dem Glauben beschäftigt haben. Und eine Zeit, wo Menschen Gott suchen. Ich glaube, das haben wir gemeinsam, dass wir uns sehnen nach dieser Beziehung zu Gott. Nach dieser Begegnung mit Gott. Und um die soll es heute gehen. Es geht gar nicht um die Feste, das war nur eine Einleitung. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Predigt. Wir befinden uns im Jahr 30 nach Christus. Es ist aber auch ein jüdisches Fest, ein anderes jüdisches Fest, nämlich das Pfingstfest. Das Pfingstfest ist ja keine christliche Erfindung, das gibt es schon im jüdischen Kalender. An diesem Pfingstfest des Jahres 30 nach Christus Das ist das Jahr, in dem auch Jesus gekreuzigt wurde, 50 Tage vorher am Passafest. Befindet sich im Tempel von Jerusalem ein junger Priester namens Johanan ben Zakkai. Wir wissen das nicht aus der Bibel, sondern aus anderen Quellen aus dieser Zeit. Josephus, der jüdische Schriftsteller, beschreibt diese Szene und auch andere jüdische Quellen aus dieser Zeit. Johanan ben Zakkai und andere Priester sind an diesem Pfingsttag im Tempel. Es ist ein besonderes Jahr. Man hat schon einiges Merkwürdiges erlebt, unter anderem am Passafest selber. Also an dem Tag, an dem Jesus am Kreuz starb, waren diese Priester, auch Johanan ben Zakkai, im Tempel und sie erlebten ein Erdbeben, dieses Erdbeben, von dem auch das Neue Testament erzählt, dass die Erde bebt, und sie sahen ein großes Tor im Tempel, das sich plötzlich von selber öffnete. Und im Neuen Testament wird ja beschrieben, dass der Vorhang im Heiligtum zerriss in diesem Moment von oben bis unten. Und dieser junge Priester Johanan ben Zakkai, der später einer der berühmtesten Lehrer im Judentum wurde, war in diesem Moment im Tempel. Er sah diese Tür sich öffnen und die Oberschwelle des Tempels zerbrechen. Und er wusste in diesem Moment, und dass der Tempel zerstört werden würde. 40 Jahre später ist das tatsächlich passiert durch die Römer. Und Johanan ben Zakkai sagt, o Tempel, ich weiß, dass du zerstört werden wirst. Deine Mauern werden mit Feuer verbrannt werden. Das war am Passafest. Jetzt, 50 Tage später, wieder so etwas. Sie sind im Tempel zusammen und, so beschreibt es Josephus, sie hören ein Brausen in der Luft, wie das Rauschen eines Windes und wie eine Stimme, die sagt, lasst uns von hier fortziehen. Und sie merken eine Bewegung in der Luft, die vom Tempel ausgeht nach draußen, und sie wundern sich, was das zu sagen hat. Und sie denken sich ein weiteres Zeichen dafür, dass dieser Tempel vielleicht nicht mehr so lange stehen wird. Und das ist der Moment, den wir im Neuen Testament von der anderen Seite beschrieben bekommen, nämlich von einem Haus etwas weiter entfernt, ungefähr einen Kilometer entfernt auf dem Zionsberg, das Haus, wo die erste Gemeinde sich traf, die Jünger von Jesus. Sie waren dort zusammen im Gebet und sie erleben genau diesen Pfingsttag ganz anders. Auch sie hören dieses Brausen in der Luft. Aber was dann passiert, das lesen wir im Neuen Testament. Ich habe den Text mal mitgebracht. Wir lesen ihn mal zusammen. Mal gucken, ob das hier klappt. Wenn wir das hier so hinkriegen, dann kann ich den da stehen lassen. Sehr gut. Ja, das geht. Wunderbar. Also, nö, es geht so. Also, als dann schließlich das Fest des 50. Tages, also Pfingsten, nach dem Passafest herbeigekommen war, waren sie alle zusammen an einem und demselben Ort. Da passierte es. Plötzlich kam vom Himmel ein starker Wind, als würde ein gewaltiger Sturm vorbeibrausen und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Da sahen sie etwas wie aufgeteilte Feuerzungen, ließ sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Und sie alle wurden erfüllt von dem heiligen Gottesgeist und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, genauso wie der Gottesgeist es ihnen auszusprechen ermöglichte. In Jerusalem wohnten nun gottesfürchtige Juden, Leute aus allen möglichen Volksgruppen unter dem Himmel. Als sich dieser gewaltige Lärm ereignete, kam die ganze Volksmenge zusammen. Alle waren völlig verwirrt, denn jeder Einzelne hörte sie in seiner eigenen Muttersprache sprechen. So gerieten sie alle außer sich und wunderten sich, sind nicht alle, die hier reden, Leute aus Galiläa? Wie kommt es, dass sie in den Sprachen all der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden? Denn das hören wir doch. Unter uns sind Parther und Meder, Elamiter und Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und sogar aus der Provinz Asien. Leute aus Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen, die in Richtung von Kyrene liegen. Und auch Römer, die sich hier aufhalten, geborene Juden und auch für das Judentum Gewonnene. Kreter und Araber. Wir hören, wie sie in unseren Sprachen von den großartigen Taten Gottes erzählen. Sie gerieten alle außer sich und waren völlig verstört. Sie sagten einer zum anderen, was soll das noch geben? Doch andere sagten voller Spott, sie sind mit süßem Wein abgefüllt. Da stellte sich Petrus mit den anderen 11 hin, erhob seine Stimme und sprach laut und verständlich zu ihnen. Ihr Leute von Judäa und alle, die in Jerusalem wohnen, ihr werdet alles genau erfahren. Deshalb hört auf das, was ich sage. Denn anders als ihr meint, sind diese Leute hier nicht betrunken. Zumal es ja erst 9 Uhr morgens ist. sondern das ist das, was Gott schon durch den Propheten Joel hat sagen lassen. Es wird in den letzten Tagen geschehen, so spricht Gott der Herr, ich will etwas von meinem Geist auf alle Menschen ausgießen. So, ist mal da. Ich hab's auch gleich hier. So. Also, die Geschichte kennt ihr, man liest sie normalerweise an Pfingsten. Das ist das erste gemeinsame Erlebnis der Gemeinde in Jerusalem. Man spricht auch vom Geburtstag der Gemeinde. Wir haben ja letztes Mal gehört, dass Jesus seine Jünger nach der Himmelfahrt zurück nach Jerusalem sandte, gesagt hat, wartet dort auf diesen Tag, wenn der Heilige Geist euch erfüllt. Und warum ist das eigentlich der Geburtstag der Gemeinde? Die waren ja eigentlich vorher schon zusammen. Eine Gemeinde, sie waren Gemeinschaft mit Jesus zusammen. Aber irgendwie ist dieser Moment so eine Durchbruchserfahrung. Hier werden sie alle gemeinsam erfüllt mit dem Geist Gottes. Und zwar an diesem besonderen Tag, an diesem Pfingstfest, wo man im Judentum sich erinnerte an den Geburtstag der jüdischen Gemeinde. Die hatte auch so etwas wie einen Geburtstag, nämlich am Berg Sinai, als Gott ihnen die 10 Gebote gab. Da wurde das jüdische Volk zu einer Gemeinde, wo Gott gesagt hat, ihr sollt mein Volk sein, ich will euer Gott sein, ab jetzt gehen wir zusammen. Und dieses Fest hat man immer schon gefeiert in Erinnerung daran. Und jetzt gibt es wieder einen Geburtstag, wo Gott sagt, dieser Gruppe von Menschen, die Jesus gesandt hat, die sich entschieden haben, Jesus zu folgen, da gieße ich meinen Geist auf. Und das ist der Beginn einer neuen Gemeinde in Jerusalem. Und es gibt noch etwas anderes, woran uns dieser Moment erinnert, wo Gott seinen Geist ausgießt auf die erste Gemeinde, nämlich ganz an den Anfang der Bibel, als Gott die Menschen geschaffen hat. Da hat er sie erst geformt aus Lehm, da gab es dann so ein leeres Lehmgebilde, ich weiß nicht genau, wie man sich das vorstellen muss, hat er alles geformt, war schon alles da, Nase dran, Ohren dran, Hände, Füße und so, alles eigentlich da. Aber trotzdem war es noch kein lebendiges Wesen. Erst in dem Moment, wo Gott seinen Atem hineinhaucht, hineinbläst, in den Menschen wird er zu einem lebendigen Wesen, der Mensch. Das war der Anfang, der Geburtstag des ersten Menschen. Und genauso gibt es hier den Geburtstag der ersten Gemeinde. Alles ist eigentlich schon da. Es gibt schon ein Haus, es gibt schon einen Raum, wo sie sich versammeln. Es gibt schon die 12 Jünger und einige andere Frauen, die dabei sind. Das ist alles schon da und trotzdem jetzt haucht Gott dieser neuen Gemeinde seinen Atem ein und dadurch wird sie Gemeinde. Wir reden ja in dieser Predigtreihe darüber, was ist eigentlich Gemeinde, was macht eigentlich Gemeinde aus, was können wir von der Gemeinde in Jerusalem lernen für uns als Gemeinde in Marburg. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu sehen, dass das Erste, was Gott tut, ist, dieser Gemeinde seinen Heiligen Geist einzuhauchen. Das ist das, was uns als Gemeinde zur Gemeinde macht, zur lebendigen Gemeinde. Letztes Mal haben wir gehört, natürlich, dass dazu gehört, dass wir von Jesus gesendet werden, dass wir uns entschließen, ihm zu folgen. Aber erst wenn wir in Beziehung zu Gott kommen, und deswegen geht es heute um die Begegnung mit Gott, erst wenn wir als Gemeinde in Beziehung zu Gott treten, wenn wir uns erfüllen lassen von seinem Heiligen Geist, wenn er seinen Atem in uns haucht, werden wir lebendige Gemeinde. Jetzt ist das vielleicht für manche eine Selbstverständlichkeit, für manchen anderen aber nicht. Ich komme zum Beispiel aus einem Gemeindehintergrund, bin lange Zeit groß geworden mit einer großen Angst vor dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich habe immer gedacht, das muss doch auch so gehen als Gemeinde, dass wir irgendwie klarkommen. Wir sind alles nette Menschen, wir haben uns alle lieb, wir kommen jede Woche zusammen zum Gottesdienst. Warum müssen wir da diesen Heiligen Geist haben, wo dann so komische Dinge passieren, wie ein Brausen in der Luft, Feuer, Zungen, andere Sprachen und die Leute denken, die sind ja besoffen. Können wir nicht auch ohne das auskommen? Ich war mal eingeladen in einer Gemeinde, da sollte ich ein Seminar machen über Lobpreis und Anbetung und die hatten vorher ein Buch von mir gelesen und da hatte ich irgendwo drin geschrieben, es ist auch wichtig, dass wir uns für den Heiligen Geist öffnen. Und das fanden die jetzt nicht so gut und hatten auch so ein bisschen Angst davor. Und da haben wir ein bisschen diskutiert. Ich habe gesagt, na, ich kann das ja auch weglassen, reden wir dann über den Rest. Und dann stand irgendwann der Pastor auf, haut auf den Tisch und sagt, wir machen jetzt hier seit 25 Jahren missionarischen Gemeindeaufbau. Wir sind bisher ohne den Heiligen Geist ausgekommen. Wir werden das auch in Zukunft tun. Naja, auch eine schöne Aussage. Ja, also man kann ja, und das ist, glaube ich, warum wir uns daran erinnern müssen, dass wir ohne Gottes Geist nicht leben können, weil das ganz gut auch ohne funktioniert, zumindest eine Zeit lang. Man kann sich als Gemeinde auch ganz gut einrichten, so auf der Horizontalen. Wir treffen uns immer, wir haben uns alle lieb, wir sind so der christliche Kuschelclub. Ich glaube, viele Gemeinden haben die Tendenz dazu, dass die Gemeinde sowas wird wie so ein Fußballverein, wo man die gleichen Interessen hat, die gleiche Musik hört, vielleicht die gleiche Haarfrisur hat und die gleichen Veranstaltungen besucht. Ja, man hat sich gegenseitig lieb und wichtig ist, dass ich zum Club dazugehöre. Dann ist so eine Gemeinde einfach so das, was uns so nach innen zieht. Und wir brauchen eigentlich gar nicht diese Beziehung nach oben. Und dann gibt's die anderen, die sagen, nein, das ist total gefährlich, wenn so eine Gemeinde so nach innen implodiert. Ja, im Gegenteil, die Gemeinde muss sich nach außen wenden. Wir sind nur Gemeinde, wenn wir für die anderen da sind. Eine Gemeinde muss rausgehen, sie muss in die Welt, sie muss evangelisieren, sie muss das Wort weitergeben, sie muss die Welt verbessern, sie muss den Menschen dienen. Wir sind als Gemeinde nicht für uns selbst da, sondern wir sind für die anderen da. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gehört habt. Ja? Es gibt diese schöne Geschichte von der Lebensrettungsgesellschaft. Ich habe hier mal versucht, ein passendes Bild zu finden aus meinen Jugendtagen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch noch kennt. Ja? Also, ja, also das wird erzählt, es ist so, es gab mal diese Lebensrettungsgesellschaft an einer gefährlichen Küste, ja, und immer wenn die Leute rausschwammen, da sind sie da ertrunken und so, und irgendwann haben die Leute gesagt, wir müssen so eine Lebensrettungsgesellschaft gründen und dann können wir immer rausfahren, wenn irgendwo jemand ertrinkt, dann fahren wir hin und retten den und so, und dann sind sie also los mit diesen tollen roten Brettern da und haben die Leute gerettet und so, und dann war das auch so toll, weil so viele gerettet wurden und dann kamen immer mehr in diese Lebensrettungsgesellschaft. Und dann hatten die auch so ihre wöchentlichen Treffen, ja. Und dann war das irgendwann so schön in diesem Häuschen, was sie da hatten am Strand, wo sie immer ihre Treffen hatten, dass sie gedacht haben, ach, wir müssen mal eine Party zusammen machen. Und dann haben sie da gefeiert und so. Und irgendwann war das so schön da am Strand, dass sie ganz vergessen haben, nochmal irgendwie rauszuschwimmen und Leute zu retten, ja. Und draußen sind also die Leute weiterhin ertrunken und die Lebensrettungsgesellschaft, die haben also da ihre Feiern und Partys am Strand gemacht und haben sich wohlgefühlt. Und irgendwann sind einige aus der Gesellschaft aufgewacht und haben gesagt, das kann doch nicht sein, wir sind doch Lebensretter. Und dann haben sie eine neue Lebensrettungsgesellschaft gegründet, 100 Meter weiter, und haben gesagt, wir retten jetzt wirklich die Menschen. Und dann sind sie wieder los in die Brandung und losgerannt, ja. Und so, und haben die Leute gerettet, und da sind dann wieder Leute dazugekommen. Und so geht die Geschichte weiter. Die sind natürlich dann auch irgendwann zum Verein geworden und haben sich nur noch um sich selbst gedreht, und draußen vor der Küste ertrinken die Leute weiter. So erzählt man die Geschichte. Und man möchte damit sagen, eine Gemeinde ist nicht für sich selbst da, sondern um die Menschen zu retten. Nicht für uns, sondern für die da draußen. Jetzt machen wir dieses verwirrende Bild lieber wieder weg. Ne? Aber, und das ist die spannende Frage, ist das eigentlich wirklich die richtige Alternative? Geht es nur darum, ob wir für uns selbst da sind oder für die anderen? Denn beides spielt sich ja nur auf der Horizontale ab. Und ich habe mich gefragt, diese Geschichte leuchtet ja eigentlich sofort ein. Außer, irgendwas stimmt in dem Bild nicht. Denn die Frage ist ja, sind wir als Gemeinde wirklich nur hier in dieser Welt als Lebensrettungsgesellschaft für die anderen? Wer sagt das eigentlich, dass wir nur noch für die da draußen da sind? Wer sagt eigentlich überhaupt, dass Gott die Leute außerhalb der Kirche oder der Gemeinde wichtiger sind als die innerhalb der Gemeinde? Das hört sich zwar auf den ersten Moment plausibel an, aber ich glaube, dass Gott uns alle gleich lieb hat. Egal, ob wir zu seiner Gemeinde gehören oder ob wir nicht zu seiner Gemeinde gehören. Und dass wir alle die Begegnung mit Gott brauchen. Die Menschen, die ihn nicht kennen, aber auch die, die ihn kennen. Und auch die, die regelmäßig in den Gottesdienst kommen. Vielleicht möchte Gott ja gerade uns begegnen, die wir ihn schon lange kennen. Wer sagt eigentlich, dass Gott nur so lange an uns interessiert ist, wie wir ihn noch nicht kennen, ja, so nach dem Motto, wir müssen um die Menschen werben, bis sie Gott kennenlernen, und danach ist es ja dann auch egal. Dann müssen wir uns anderen zuwenden. Das stimmt ja gar nicht. Gott möchte, dass wir Gemeinde werden und dass wir auch als Gemeinde weiterhin ihm begegnen. Manchmal hört man, dass Christen so darum klagen, dass wir als Christen so viel miteinander zu tun haben und so wenig mit anderen Leuten, die keine Christen sind. Und das doch eigentlich schade ist, und dann versucht man also ein bisschen zu feilschen, wer hat jetzt mehr Freunde und Bekannte außerhalb der Gemeinde, und die, die nur Freunde innerhalb der Gemeinde haben, die fühlen sich dann ganz schlecht. Vor allen Dingen so Leute wie ich, die also Bibelschullehrer sind und in der Gemeinde arbeiten, die dann ganz viel mit Leuten zu tun haben, die Gott schon kennen. Aber ist das so? Muss man ein schlechtes Gewissen haben? Oder geht es Gott nicht genau auch um seine Gemeinde? Genauso wie es ihm um die Menschen geht, die ihn nicht kennen. Ich glaube, dahinter steckt ein großes Missverständnis, nämlich, dass Gott nur wirklich so lange an uns interessiert ist, wie wir ihm fern sind. So lange wirbt er um uns, so lange geht er uns nach, so lange liebt er uns. Und in dem Moment, wo wir zum Glauben kommen, da sagt er, okay, jetzt bist du drin, jetzt sind mir die anderen wichtiger. Jetzt bist du vielleicht noch als Arbeiter wichtig, dass du mitmachst bei der Sache, ja, dass du auch rausrennst mit dem Rettungsbrett. Ich habe neulich mit einem Studenten gesprochen, der von einer Gemeinde erzählte, wo der Pastor sagt, bei uns im Gottesdienst ist das so, entweder du bist hier, weil du Gott noch nicht kennst, oder du bist Mitarbeiter. Sonst hast du hier nichts zu suchen. Und das, für manche ist das ein schönes Modell von Gemeinde. Aber ich glaube, dass das eine falsche Alternative ist. Denn beides, das Drinnen und das Draußen, ist ja nur auf der Horizontale gedacht. Und ich glaube, was Gemeinde wirklich in ihrem Kern ausmacht, ist, dass wir sowohl die Menschen, die drin sind, als auch die Menschen, die draußen sind, in Beziehung zu Gott kommen. Dass wir Gott begegnen in der Gemeinde. In einem alten christlichen Bekenntnis aus der Reformationszeit, Westminster Confession, das sind so die englischen Christen unter uns, da ist die erste Frage, was ist der Sinn deines Lebens? Was ist der Sinn deines Lebens? Und die Antwort ist, der Sinn meines Lebens ist, dass ich Gott verehre und mich an ihm erfreue. To worship God and enjoy him forever. Das ist in unseren deutschen Bekenntnissen nicht so drin, aber auch in Luthers kleinem Katechismus ist die erste Frage, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Was bedeutet das? Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Das ist das allererste, dass wir in Beziehung zu Gott kommen, auch als Gemeinde. Und das sehen wir hier in der Urgemeinde. Das ist das Erste, was dort passiert, dass diese Gemeinde erfährt, wie Gott in ihrer Mitte wirksam ist, wie er sie erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Und sie öffnen sich für dieses Wirken Gottes, weil sie genau wissen, ohne diesen Heiligen Geist können wir gar nichts tun. Da können wir auch nicht rausgehen, können wir auch nicht Menschen retten, können wir auch nicht Gemeinschaft bauen, sondern das Erste, was wir brauchen, ist dieser Lebensatem von Gott. Und ich glaube, dass das zusammengehört. Denn wenn wir dann der Geschichte von der Gemeinde weiter folgen, merken wir, aus dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist kommt all das andere heraus. Dass sie nämlich auf die Straße gehen und an zu predigen fangen, wie wir es eben gehört haben. Einfach so losgehen und vor all diesen Leuten sagen, das ist das, was Gott versprochen hat und was Gott tut. Da gehen sie automatisch nach draußen. Und dann im nächsten Kapitel merken wir, wie sie als Gemeinde zusammenwachsen nach innen, wie sie Gemeinschaft pflegen, wie sie sich in ihren Häusern treffen und Beziehungen wachsen. Und dann im nächsten Kapitel, wie sie anfangen, ihrer Umwelt zu dienen, besonders den Armen. Das alles fließt heraus aus dieser besonderen Begegnung und Erfahrung mit Gott. Und ich habe mal versucht, das in einem Bild darzustellen, wenn das hier also klappt. Manchmal stellen wir uns das so vor, ja? Hier unten ist die Gemeinde, da oben ist Gott, das ist sozusagen diese Beziehung nach oben. Das ist ja schon mal ganz schön. Das Problem ist, wenn man am unteren Ende guckt, ist da nur ein kleiner, das Ende vom Pfeil ist nur ein kleiner Punkt, ohne Ausdehnung, ja? Eine Gemeinde, die nur in der Vertikalen lebt, wo es nur um mich und Gott geht, die hat hier unten auf der Erde keinerlei Fußabdruck. Ja, da gibt es keine Ausdehnung, die ist eigentlich irrelevant für die Welt, in der wir leben. Deswegen brauchen wir unten eine Ausdehnung. Und das ist sozusagen, wenn wir nach innen wachsen und nach außen wachsen, dann bekommt das Ganze also unten auch eine breite Basis. Und trotzdem bleibt es nur in der Form, wenn wir auch die Beziehung nach oben pflegen. Und wenn wir jetzt anfangen, dreidimensional zu denken, dann merken wir, auch dieses Dreieck ist ein sehr wackeliges Dreieck. Denn es könnte jederzeit nach hinten oder nach vorne umfallen, ja, weil es zweidimensional ist und eine sehr flache Geschichte. Und so ist das auch, wenn wir sozusagen nur in diesen Dimensionen denken. Eigentlich müssen wir dreidimensional denken. Also das habe ich schon erzählt. Dreidimensional, nach oben die Begegnung mit Gott, dann die Gemeinschaft nach innen zu pflegen und dann nach außen nicht nur in Worten, sondern auch in Taten zu zu leben, unseren Glauben weiterzugeben, in dieser Welt tätig zu sein. Und wenn wir diese vier Aspekte haben, dann gibt das Ganze ein dreidimensionales Gebilde, was auch steht, was auch in der Geometrie nennt man das einen Körper hat, oder in der Bibel heißt es dann ein Leib. Ja? Etwas, was man wirklich anfassen kann. Und das sind diese vier Aspekte, die Begegnung mit Gott, die Gemeinschaft, das Zeugnis im Wort und auch das Dienen in der Tat. Diese vier Dinge wollen wir uns heute und in den nächsten drei Wochen anschauen. Ihr könnt das in den vier Predigtthemen finden. Und für die, die es theologisch mögen, es gibt dazu auch noch Fremdwörter, die sind sehr verbreitet. Ja, für die Begegnung mit Gott, Liturgia, da kommt unser Wort Liturgie her. Das ist alles, was mit Gebet, mit Anbetung, mit Spiritualität zu tun hat. Koinonia, das Wort für Gemeinschaft, das auch ausdrückt, dass wir aneinander teilhaben, einander teilgeben. Martyria, da kommt das Wort Märtyrer her, das hat aber damit zu tun, dass Menschen sozusagen ihren Glauben bezeugt haben und dafür ihr Leben gelassen haben. Und Diakonia, der Dienst an den Menschen. Ich glaube, so, wenn wir diese verschiedenen Aspekte haben, wird das Ganze ein Ganzes. Und wem das ein bisschen zu mathematisch ist, gibt's hier noch eine alte Ikone, die das eigentlich auch sehr schön ausdrückt. Das ist die Pfingstikone aus der koptischen Kirche. Der Heilige Geist, der die Gemeinde erfüllt. Und unten sehen wir die Gemeinde, die sich erfüllen lässt mit Gottes Gegenwart. Gemeinschaft lebt nach innen und nach außen. Das ist das, was wir hier lernen können von der Gemeinde in Jerusalem. Und jetzt kommen wir zurück in die Gemeinde nach Marburg. Das ist eigentlich das, was wir uns wünschen hier im Christustreff. Dass wir eine Gemeinde sind, die nicht nur in der Horizontalen existiert. Das ist auch schön, wenn wir hier Gemeinschaft finden, wenn wir Beziehungen pflegen, wenn wir zueinander finden, wenn wir gemeinsames Leben praktizieren, wie wir das auch in unseren Häusern und Wohnungen versuchen, in unseren Treffen, in Hauskreisen. Wenn wir nicht nur dienen nach außen hin in der Stadt, wie wir es auch an vielen Stellen tun. Wir haben eben von der Aktion gehört, ein Pfand für Pakistan, und es gibt viele andere Stellen, wo wir versuchen, als Gemeinde nach außen zu wirken. Auch das ist sehr, sehr wichtig, dass wir auch versuchen, unseren Glauben weiterzugeben, indem wir anderen erzählen von dem, was wir glauben. Aber eben, dass wir auch die Beziehung zu Gott, die Begegnung mit Gott suchen, zum Beispiel in unseren Gottesdiensten. Hier ist so ein Ort, aber natürlich auch bei dir zu Hause oder in deinem Hauskreis, dass wir immer wieder diese Dimension nach oben suchen und sagen, wir brauchen diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wir brauchen diese Gegenwart Gottes. Ansonsten wird die Sache flach und diesseitig, wenn wir uns nicht immer wieder ausstrecken nach der Begegnung mit Gott. Ich habe Anfang der Woche einen Mann getroffen, den ich seit mindestens 10 Jahren nicht mehr gesehen habe. Wir haben uns hier kennengelernt vor etwa 10 Jahren, auch im Christustreff im Alpha-Kurs. Und er hat mir nochmal seine Geschichte erzählt. Und ich war mal wieder beeindruckt davon, wie Gott so seine Wege mit Menschen geht. Er hat hier in Marburg gearbeitet, ganz normal in einem Büro, und hatte mit Gott nicht viel am Hut. Und eines Tages ist jemand aus dem Christustreff bei ihm im Büro aufgetaucht und hat ihm erzählt, hey, da ist ein Gottesdienst, da gehe ich hin heute Abend, komm doch mal mit. Und dann ist er am gleichen Abend mitgegangen, war hier im Gottesdienst. Und er hat mir jetzt nochmal erzählt, das war für ihn eine ganz tiefe Erfahrung. Er hat erstmal gesagt, ich habe da so eine Liebe gespürt, die ich nicht kannte. Jetzt weiß ich nicht, ob wir alle so lieb sind hier, dass man uns diese Liebe abspürt. Schön wäre das, aber ich glaube, manchmal wissen wir, dass wir diese Art von Liebe auch nicht immer geben können. Und er hat das gemerkt, da ist mehr hinter dieser Liebe als nur die Liebe von Menschen. Und er hat gesagt, mir ist klar geworden, dass da ein lebendiger Gott ist. Und er wollte dem weiter nachgehen. Er hat dann diesen Alpha-Kurs, hat sich angemeldet. Wir haben früher so Glaubenskurse gemacht und hat angefangen, diesen Gott kennenzulernen, ist zum Glauben gekommen und ein flammender Christ geworden. Seine Frau fand das nicht so toll, ist erstmal nicht mitgemacht. Und dann hat er für sie gebetet und mehrere Jahre lang, viele Jahre gebetet. Und dann ist sie einige Jahre später auch zum Glauben gekommen, hat zu Gott gefunden, und jetzt beten sie zusammen für ihre Kinder, die auch noch nicht zum Glauben gekommen sind und sind inzwischen in einer anderen Gemeinde, in einer anderen Stadt und so. Aber für mich war das nochmal toll zu hören, wie so eine Begegnung mit Gott wirklich ein Leben verändern kann von der ganzen Familie. Und das ist eigentlich das, was wir uns hier wünschen. Nicht, dass ihr sozusagen, dass wir hier Werbung machen für irgendeinen christlichen Club und sagen, werdet doch alle mal Mitglied, wir sind alle so toll und wir haben alle so gute Gedanken und immer recht und so. Das ist ja gar nicht, was wir sagen wollen, sondern wir wollen euch erzählen von dem Gott, der lebendig ist und von dem wir glauben, dass er hier ist. Und wir möchten, dass Menschen, die in unsere Gottesdienste kommen, diese Erfahrung machen, dass Gott wirklich lebendig und hier ist. Paulus hat das mal beschrieben im Korintherbrief, gesagt, wenn ihr alle zusammen seid und da den Herrn preist und singt und prophetisch redet, dann kommt jemand rein, der Gott nicht kennt, und er fällt auf seine Knie und sagt, ja, wahrhaftig, jetzt sehe ich, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Das ist mein Wunsch für uns als Gemeinde, dass wir so ein Ort sind, wo Menschen dem lebendigen Gott begegnen und dass darin unsere geistliche Kraft liegt, die dann ausstrahlt nach innen und nach außen, dass sie uns untereinander näher zusammenbringt und auch uns nach außen drängt, damit wir anderen von unserem Glauben erzählen und auch im anderen dienen hier in Marburg und darüber hinaus. Ich habe euch am Anfang erzählt von diesem jungen Priester Johanan ben Zakkai, der im Tempel erlebt hat, wie dieser Wind vom Tempel ausging, nach draußen wehte. Und dann haben wir die Geschichte gehört, wie die ersten Christen das von außen erlebt haben, wie dieser Wind über sie kam. Und das hat ihnen klar gemacht, das, was vorher im Tempel nur auf den Tempel beschränkt war, das ist jetzt ausgegossen in die ganze Welt. In der Bibel, im Alten Testament, im Judentum, war der Tempel der Ort, wo man Gott begegnen konnte. Man konnte dorthin gehen und es war klar, dort gibt es dieses Allerheiligste, wo Gott so real gegenwärtig ist, dass man es fast anfassen konnte. Und es gab diesen Vorhang, der ja davor hing, weil die Gegenwart Gottes so heilig war in diesem Tempel. Und dort sind Menschen hingegangen und sie haben die verrücktesten und tiefsten Erfahrungen mit Gott gemacht. Und was hier passiert ist an diesem Pfingsttag, ist, dass genau diese Gegenwart Gottes, die so intensiv in diesem Tempel war, jetzt ausgegossen ist in die Gemeinde hinein. Und dass die Gemeinde, so sagt es Paulus, der Tempel des Heiligen Geistes wird. Der Ort, an dem man Gott begegnen kann. Das wollen wir zusammen tun, das wollen wir auch jetzt tun, wenn wir nach der Predigt uns Zeit nehmen, zusammen Gott anzubeten. Wir wollen mit Liedern das ausdrücken, weil wir glauben, dass Gott hier ist. Und das ist das, was wir immer tun, wenn wir hier im Gottesdienst zusammen sind. Uns viel Zeit dafür nehmen, uns auszustrecken, für die Kraft von oben. Und wir laden euch herzlich ein, auch während dieser Anbetungszeit, das für euch ganz persönlich festzumachen, dass ihr sagt, ja, ich möchte diese Erfahrung mit Gott, ja, ich möchte mich erfüllen lassen von dem Heiligen Geist, ja, ich möchte, dass mein Leben diese vertikale Dimension hat. Und wir laden euch auch ein, während der Anbetungszeit hier nach vorne zu kommen. Hier sind Mitarbeiter im Altarraum, die gerne für euch persönlich auch beten, wo wir genau das praktisch umsetzen können, zu sagen, ich möchte mich erfüllen lassen von Gottes Kraft für den Dienst, den ich tue, für das Umfeld, in dem ich lebe. Wenn ich hier rausgehe, möchte ich rausgehen, erfüllt von der Kraft Gottes. Herzliche Einladung auch nach vorne zum Gebet, wenn wir jetzt, wo ist Michi, da in die Anbetung einsteigen.